Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Jasper Barenberg. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist das gesellschaftliche Leben in Deutschland weitgehend stillgelegt, mindestens bis nach Ostern. Die allermeisten finden das auch angemessen und richtig. Wann und wie aber könnten die strengen Regeln gelockert werden? Ein Stück weit zumindest. Wann können Unternehmen aufatmen? Was ist verantwortbar, ohne unsere Gesundheit in Gefahr zu bringen? Was muss geschehen, damit wir unsere Wirtschaft nicht völlig ruinieren? Corona-Ausnahmezustand, wie kommen wir da gut wieder raus? Darüber wollen wir hier im Deutschlandfunk in den nächsten anderthalb Stunden diskutieren. Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie sich mit Ihren Fragen, mit Ihrer Meinung an unserer Diskussion beteiligen mögen. Sie können uns anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und das sind unsere Gäste an diesem Vormittag. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit arbeitet am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Außerdem ist er Hochschullehrer an der Universität in Hamburg. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ralf Füchs war viele Jahre lang im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Er ist danach Mitgründer des Zentrums Liberale Moderne, das sich seit 2017 für die offene Gesellschaft und die liberale Demokratie einsetzt. Schönen guten Morgen, Herr Füchs. Herr Füchs, hallo. Da müssen wir noch mal gucken, dass wir die Leitung neu aufbauen. So ist auch das in Corona-Zeiten. Da versuchen wir, technisch neue Wege zu gehen. Und nicht immer klappt es auf Anhieb. Aber in unserem Hauptstadtstudio ist Theo Geers. Er ist unser Wirtschaftskorrespondent. Moin, Theo.
Hallo, Herr Barenberg. Meine Leitung steht, kann ich die Hörer
beruhigen. Das ist doch wunderbar. Und solange wir versuchen, Ralf Füchs noch wieder dazu zu bekommen, hören wir uns an ein paar der Anrufe, die uns heute Morgen schon erreicht haben.
Thomas Fiedler aus Putlitz. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn sich alle an die Maßnahmen halten, die vorgeschlagen werden, das heißt also Mundschutz und Händewaschen, dann wird das sich mit der Zeit legen. Das ist ja logisch.
Wittmann aus Berlin, ich muss sagen, abwarten und Tee trinken ganz einfach. Wir müssen jetzt den Höhepunkt der Epidemie abwarten, der wird in 2-3 Wochen sein. Und dann sehen, wie das ausgeht mit auf der anderen Seite so und so viel Toten. Und dann müsste die Welt sich mal überlegen, was wichtig ist. Nicht Reichtum, nicht Geld, sondern im Endeffekt die Gesundheit.
Heinlein, Nürnberg. Wir kommen raus, erstens mit viel Geduld, Zurückschrauben der eigenen Bedürfnisse, der eigenen Individualität und auf die Fachleute, wie zum Beispiel Professor Kekulé, hören.
Klaus Borchert, ich rufe aus Börnsen bei Hamburg an. Ich würde mir wünschen, dass wir flächendeckende Tests machen auf Corona und auch auf Antikörper. Also auf sowas warte ich dringend, um auch für mich selber Klarheit zu bekommen. Und dann stelle ich mir fest, dass man die Geschäfte und die Läden Zug um Zug wieder aufmacht. Und dann muss natürlich dieses lästige Maskenproblem endgültig gelöst werden. Also ich erwarte als HVV, also als ÖPNV-Nutzer, dass mir dann auch die Maske gestellt wird. Tragen würde ich sie gerne.
Auersfeld, Hannover. Wir können da nur gut wieder rauskommen, wenn geklärt wird, wie wir da reingekommen sind. Diese Fragen muss ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages in aller Öffentlichkeit klären und von den Medien transparent vermittelt werden. Wenn man weiß, dass andere Länder gut vorbereitet waren, ich nenne die Republik China und Taiwan, dann wird deutlich, dass die deutsche Bundesregierung versagt hat und jetzt den Problemen hinterherhechelt. Bei solchem Versagen ist die nächste Krise schon vorprogrammiert.
Einige Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung heute Vormittag. Nachtragen möchte ich, dass wir Ralf Füchs jetzt wieder begrüßen dürfen in der Leitung. Grüß Sie, Herr Füchs.
Guten Morgen, Herr Barenberg.
Prima, dass Sie jetzt da sind. Ich würde trotzdem gern mit Jonas Schmidt-Chanasit anfangen, dem Virologen vom Bernhard-Nocht-Institut Tropenmedizin. Herr Schmidt-Chanasit, denn die Frage liegt ja auf der Hand. Die Zahl der Toten steigt, die Zahl der Infizierten, der bestätigten Infektionen steigt, die Zahl der Patienten auf Intensivstationen steigt. Frühestens nach Ostern will die Kanzlerin ja zusammen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über mögliche Lockerungen entscheiden. Was ist die Messlatte, um über sowas überhaupt jetzt nachzudenken?
Ja, sicherlich die Zahl der Neuinfektionen, ob wir dort sozusagen eine Trendumkehr sehen bei der Verdopplungszeit. Die Kanzlerin hat ja gesagt, dass wir dort im Bereich von 10 bis 14 Tagen kommen müssen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz wichtig, die Kapazitäten auf den Intensivstationen im Blick zu haben und vor allen Dingen die Aufnahme der Schwerkranken, also die Zahl der Patienten, die mit schweren kritischen Verläufen in die Krankenhäuser kommen. Das ist letztendlich ja, woran wir uns orientieren. Infektion, die stattfindet, ist ja sozusagen für das Gesundheitssystem eine Belastung. Die meisten sind es ja eben nicht. Insofern ist es ja ganz wichtig zu schauen, wie die Situation auf den Intensivstationen ist, wie viele Beatmungsplätze verfügbar sind. Und daran wird man sich dann orientieren. Und das Große letztendlich in dieser Situation ist, dass das Deutschland wird. Es wird sehr große regionale Unterschiede geben in beiden, in Bayern oder auch in Heinsberg. Und das macht es ja dann schwierig.
Herr Schmidt-Schneider, ich unterbreche Sie sehr ungern, aber wir haben heftige Aussetzer, leider auch in dieser Leitung. Wir wollen mal sehen, ob wir das nochmal neu aufbauen können oder ob wir einen anderen Weg wählen, um vielleicht zur Not auch per Telefon mit Ihnen in Verbindung zu bleiben. Für den Moment erstmal danke für Ihre erste Einschätzung. Auf ein paar Aspekte werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Fragen wir Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne. Herr Füchs, wie groß ist der Stresstest für Politik, für die Bundesregierung, aber auch natürlich für die Landesregierung in diesen Tagen? Sie sind angewiesen auf wissenschaftliche Expertise, müssen aber auch noch andere Aspekte mit im Auge behalten. Sie haben selbst politische Verantwortung in Ihrem Leben schon getragen. Wie schwierig ist das für Politik ganz grundsätzlich?
Das ist natürlich eine enorme Belastungsprobe für alle, die jetzt in politischer Verantwortung stecken. Abwägungen zu treffen, die enorm schwierig sind, sowohl ethisch wie dann gesellschaftspolitisch. Wie lange hält eine Gesellschaft diese Art von Stilllegung, von Quarantäne aus? Das ist ja nicht nur eine große wirtschaftliche Belastung, vor allem für kleinere und mittlere Betriebe, die jetzt vor der Pleite stehen, einem drohenden Anstieg der Arbeitslosigkeit, enormen Steuerausfällen, sondern es ist auch eine große psychosoziale Belastung für viele, die jetzt mehr oder weniger unter Stubenarrest stehen. Das betrifft vor allem Eltern mit Kindern, insbesondere Alleinerziehende. Da droht, je länger das geht, desto mehr Lagerkoller. Insofern ist diese Abwägung, die frivol erscheint zwischen der Frage schwerer Covid-19-Erkrankungen und Todesfälle auf der einen Seite und einer schrittweisen Rückkehr in die gesellschaftliche Normalität, unausweichbar. Die wird sich früher oder später stellen, aber dafür braucht man dann sehr klare Kriterien. Eines hat Herr Schmidt-Chanasit ja schon genannt, das ist die Zahl der Neuinfektionen, ob es uns gelingt, hier den Trend umzukehren. Ein ganz wichtiges Kriterium ist die Reproduktionszahl, also wie viele Menschen werden angesteckt von bereits Infizierten. Ich bin kein Epidemiologe, ich bin kein Virologe, aber nach allem, was man dazu weiß, muss die unter 1 sinken, damit man überhaupt verantworten kann, wieder vorsichtig zu öffnen. Wir dürfen jetzt keine halben Sachen machen, sonst droht ein Bumerang-Effekt mit einer neuen Infektionswelle und das wäre in jeder Hinsicht fatal.
Hilft denn ein Stück weit zumindest in diesem Stresstest und in diesem Dilemma, das Sie skizziert haben, in dem politisch Verantwortliche ja in diesen Tagen stecken, hilft ein Stück weit, dass die Zustimmung zu den Maßnahmen, auch die Zustimmungswerte zur Bundesregierung sehr hoch sind im Moment? Ist das eine Hilfe?
Absolut. Ich finde, das ist eine sehr bemerkenswerte Erscheinung, dass wir in einer solchen Krisensituation, in der es ja auch viel Kritik an der Bundesregierung und den Ländern gibt, dass wir zu spät reagiert haben auf die Information über den Ausbruch von Covid-19 in China. Spätestens ab Januar war ja doch absehbar, dass wir es hier mit einer Pandemie zu tun haben und schon einige Wochen verloren haben, um uns darauf vorzubereiten, auch was die Ausrüstung der Kliniken angeht, mit Schutzanzügen, mit Beatmungsgeräten, die Ausstattung von kontaktintensiven Berufen mit Schutzmasken. Und trotzdem gibt es diesen hohen Common Sense jetzt in der Bundesrepublik, ein sehr hohes Maß an Übereinstimmung und immer noch ein großes Vertrauen in die demokratischen Institutionen. Und das dürfen wir auf keinen Fall verspielen, sonst leidet nicht nur die Bevölkerung an Covid-19, sondern dann leidet auch die Demokratie.
Herr Füchs, Sie haben Versäumnisse angesprochen, Kritik, die laut geworden ist, über die Frage, wann die Bundesregierung reagiert hat und wie sie reagiert hat. Wir hatten vorhin einen Hörer ja, der uns angerufen hatte, den haben wir auf dem Anrufbeantworter gehört, eben, der sagt, es muss einen Untersuchungsausschuss geben, weil die Bundesregierung komplett versagt hat in ihrer Antwort auf die Krise. Und China hat der Hörer als Vorbild dargestellt. Wie weit gehen Sie damit?
Ja, ich glaube, China, das ist eine Fiktion. Erstens hat die chinesische Regierung über Wochen hinweg den Ausbruch der Corona-Krise verharmlost und beschönigt. Sie hat zum Beispiel erst im Januar die WHO tatsächlich informiert, nachdem bereits klar war, dass es hier um eine Massenepidemie ging. Sie hat auch die eigene Bevölkerung sehr lange im Unklaren gelassen. Und es gibt viele Hinweise, dass die tatsächlichen Todesopfer in China sehr viel höher sind als die, die offiziell eingeräumt werden. Man kann der Informationspolitik eines totalitären Regimes nicht vertrauen. Und die Frage nach dem Untersuchungsausschuss finde ich, maßlos überzogen. Erstens ist das jetzt nicht der Moment für politische Abrechnungen. Und zweitens kann man der Bundesregierung hier meines Erachtens jetzt nicht ein schuldhaftes Versäumnis, ein Handeln wider besseres Wissen vorwerfen. Wir sind alle in einem großen Lernprozess. Und dass möglicherweise die Reaktion zu langsam war, dass wir wertvolle Zeit verloren haben, das gilt mehr oder weniger für alle europäischen Staaten.
Theo Geers, mit viel Kompetenz in Wirtschaftsfragen. Sie haben die Hilfspakete verfolgt, die die Bundesregierung in Rekordzeit und mit Rekordsummen aufgelegt hat. Trotzdem leiden die Unternehmen, leiden die Beschäftigten, leiden auch viele Selbstständigen. Wie groß ist der Druck von dieser Seite, dass es sehr viel länger so nicht mehr weitergehen kann, ohne wirklich Schäden an der Substanz unserer Wirtschaftsstruktur anzurichten?
Der Druck ist enorm. Und es ist ja gerade auch schon angesprochen worden von Ralf Füchs, dass wir hier das Problem haben, dass wir auf der einen Seite abwägen müssen zwischen den Erfordernissen Gesundheitsschutz und den Erfordernissen unseres gesellschaftlichen, aber eben auch unseres wirtschaftlichen Lebens. Es ist nicht der nächste, und dieser Druck, von dem ich gerade sprach, der so enorm ist, den kann man im Moment auch nur sehr bedingt lindern. Die Bundesregierung versucht ja eine Menge mit ihren ganzen Hilfsprogrammen, den Direktzahlungen, die noch nicht mal zurückgezahlt werden müssen. Für viele Betroffene kommen diese Hilfen relativ spät. Für viele wirken sie auch angesichts der Kosten, die sie jeden Monat zu stemmen haben, sei es Mieten, sei es Pachten, sei es Kredit- oder Leasingraten, wirkt das Ganze auch manchmal wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Und umgekehrt sagt natürlich die Regierung, wir können nicht jedes Geschäftsrisiko abdecken, wir können nicht jeden Umsatz ersetzen. Wir können im Prinzip nur dazu beitragen, dass laufende Kosten, wie zum Beispiel Mieten, Pachten, Kreditraten, Ähnliches, für eine gewisse Zeit lang weiter aufgebracht werden können, ohne dass die Leute das aus ihrem eigenen selbstverdienten Geld machen müssen. Und da spitzt sich im Moment immer mehr die Lage zu, denn wir merken, dass in bestimmten Bereichen praktisch die Umsätze auf Null gesunken sind. Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist hier das schlagendste Beispiel, aber es gibt auch Beispiele aus dem Kulturbereich, aus dem ganzen Bereich Physiotherapie und Ähnliches, wo wirklich die Leute am Ende sind, hätte ich fast gesagt, und zwar in Kürze. Und wo wir eben auch merken, dass es kaum Reserven gibt. Das ist das Problem. Viele Menschen konnten auch keine aufbauen. Und hier jetzt kommen wir zu einer Abwägung. Das wird unvermeidlich sein, nämlich wie wandern wir weiter auf diesem schmalen Grat, einerseits unser Gesundheitswesen nicht zu überfordern, die begrenzten Behandlungskapazitäten zu schonen und gleichzeitig das Wirtschaftsleben nicht völlig abzuwürgen. Wir werden wahrscheinlich um eine begrenzte Lockerung nicht herumkommen und dann muss man sich sehr genau überlegen, wie man das macht, ob es gewisse Bereiche gibt, wo man das risikoloser tun kann und ob es Bereiche gibt, wo man wirklich aufpassen muss, dass die Ansteckungsgefahren weiter im Zaum gehalten werden. Anders wird es nicht gehen.
Darüber können wir dann im Detail auch sicherlich noch im Laufe der Sendung sprechen. Ich würde gerade Jonas Schmidt-Schanasit noch mal wieder zurück in die Sendung holen. Wir haben eine Leitung wieder aufbauen können. Nochmal willkommen zurück. Wir hatten im Gespräch mit Herrn Füchs und Herrn Gers auch schon darauf hingewiesen, der Druck der Wirtschaft ist enorm, dass das so lange nicht mehr weitergehen kann. Die Politik kann sich im Moment darauf verlassen, dass viele Menschen, die Getroffenen auch durchaus strengen Regeln im Prinzip richtig und gut finden. Und wir waren vorhin ein bisschen hängen geblieben bei der Frage, welche Kriterien können wir denn anlegen, um darüber zu diskutieren, welche Art von Lockerungen verantwortbar und in nächster Zeit möglich sind. Sie hatten nochmal verwiesen auf die Zahl der sozusagen den Zeitraum, in dem sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Mit im Gespräch ist ja auch oder diskutiert wird über die effektive Reproduktionszahl R, die im Moment um den Wert 1 pendelt. Das hat der Herr Füchs auch nochmal gesagt. Geben Sie uns nochmal einen Überblick, was sind die wichtigsten Informationen, bevor wir darüber diskutieren können?
Ich denke, das wurde jetzt schon sehr gut zusammengefasst. Also wir haben zum einen diese Informationen aus den Modellierungen und die epidemiologischen Informationen. Auf der anderen Seite, ganz wichtig, ich weiß nicht, ob das letzte Mal jetzt gut durchgekommen ist, als ich das versucht habe zu erklären oder die Leitung noch stabil war, geht es wirklich um das Operative. Wie viele Plätze sind wirklich verfügbar auf den Intensivstationen? Und vor allen Dingen, wie stark steigt die Zahl der kritisch und schwer Erkrankten? Also die Zahl der Neuinfektionen ist nicht unmittelbar wichtig, weil viele davon natürlich leichter krank gar nicht behandelt werden müssen. Insofern ist es ganz wichtig zur Einschätzung, welche Maßnahmen gelockert werden können und wie stark die Maßnahmen gelockert werden können, ist letztendlich die Aufnahme kritisch und schwer kranker und die verfügbaren intensivmedizinischen Plätze und Beatmungsplätze. Das ist ganz wichtig und sollte auch nochmal klar dargestellt werden.
Heute Vormittag haben wir mit einer Ärztin an der Universitätsklinik hier in Köln gesprochen. Das ist natürlich alles andere als repräsentativ, aber es ist ein Beispiel. Dort sagt man, im Moment läuft alles ruhig, konzentriert. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben die Kapazitäten. Wir sind auf keinen Fall überlastet und sind auch darauf eingestellt, dass die Zahl der kritischen Patienten in kritischem Zustand noch ansteigen wird. Wagen Sie eine Prognose, wie sich das in den nächsten 1, 2, 3 Wochen aller Wahrscheinlichkeit nach entwickelt wird? Also die Ärztin sagte, man stellt sich schon darauf ein, dass die Zahl der älteren und auch die Zahl der schwer erkrankten Patienten steigen wird. Ist das auch Ihre Prognose?
Das ist selbstredend, aber ein wichtiger Punkt, regional. Dieser Ausbruch wird Deutschland nicht im gleichen Maße sozusagen beeinträchtigen. Und das ist eben genau das Schwierige, auch für die politischen Entscheidungen. Wir werden regional gravierende Unterschiede sehen, so wie wir es jetzt auch schon sehen. Weiden in der Oberpfalz, Heinsberg, wo wirklich die Krankenhäuser auch an der Kapazitätsgrenze sind. Und dann werden wir andere Regionen haben, die gar nicht so weit davon entfernt sind, wo eben überhaupt gar keine Überlastung stattfindet. Und das letztendlich dann auch der Bevölkerung zu erklären und zum Teil eben auch unterschiedliche Maßnahmen in verschiedenen Landkreisen durchzuführen. Das ist, denke ich, eben schwierig, dann natürlich auch schwer zu vermitteln, warum zum Beispiel in einem Landkreis die Kita geschlossen sein muss, im anderen eben nicht. Aber wir werden diese starken regionalen Unterschiede sehen. Und hier ist es insbesondere wichtig, dass natürlich auch die Kapazitäten auf den Intensivstationen länderübergreifend, landkreisübergreifend genutzt werden. Und daran wird ja und wurde auch sehr stark gearbeitet. Also ein Beispiel auch zum Beispiel in Hamburg ist die Situation ähnlich wie in Köln. Es ist keine Überlastung, es ist noch genügend Kapazität da, sodass man sicherlich auch schon früher hätte entscheiden können, ob man hier die Kindergärten wieder aufmacht. Aber es ist eben in Teilen Bayerns eine ganz andere Situation. Und das ist letztendlich doch eine schwierige Situation, gerade für die Politik, da Maßnahmen zu ergreifen, die wir deutschlandweit noch umsetzen können, weil das letztendlich gegen diesen Ausbruch spricht und wie sich dieser Ausbruch in Deutschland verhalten wird, nämlich regional und nicht deutschlandweit.
Dann noch kurz vor den Nachrichten, gute Minute haben wir noch, Ralf Füchs, die Frage, ist das politisch machbar und möglich? Bisher haben wir immer gesagt, es soll dann schon für alle gleiche Maßstäbe gelten. Jetzt sagt der Virologe, es wird regional unterschiedlich sein, also lasst uns bitte auch regional unterschiedlich operieren.
Ich glaube tatsächlich, dass man bei einer schrittweisen Öffnung selektiv vorgehen muss, nicht nur regional, sondern auch branchenbezogen. Und vor allem braucht es bestimmte Auflagen und Bedingungen, die dann ein flächendeckendes Monitoring sicherstellen, um frühzeitig neue Infektionsherde zu erkennen. Dazu gehören Tests, dazu gehört aber auch die Ausstattung aller Personen, die viel Kontakt mit anderen haben, in sozialen Berufen zum Beispiel mit Masken und bestimmte Regeln, die das Abstandsgebot betreffen. Also es wird keine pauschale Regelung für alle geben, sondern wir müssen gezielt und schrittweise vorgehen.
Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung aus Hannover, hat Uwe Herzig bei uns angerufen. Schönen guten Tag, Herr Herzig.
Ist meine Idee oder was ich einbringen möchte, wir müssen uns ja darauf vorbereiten, dass das Leben wieder normal wird. Und ich komme von eben aus dem Baumarkt. Die Baumärkte sind ja wieder offen für Privatleute und das geht sehr diszipliniert. Da werden Gassen gemacht, die Leute haben 2 Meter Abstand und alles. Ich glaube, aus meiner Sicht, was der Weg ist, wenn wir die Leute an die Hand nehmen und allen erklären, wie sie sich verhalten, dann ist der größte Schritt absolviert. Und die Leute, die in Gremien und in Verantwortung sind, die dürfen die Menschen nicht verunsichern. Zum Beispiel dies mit den Masken. Trägt man nun eine Maske oder nicht? Oder wie verhält man sich? Das muss den Leuten klar sein. Wenn ich 2 Meter Abstand halte, passiert mir nichts. Und wenn man einzeln in den Blumenladen eintritt, dann kann man entsprechend die Regeln einhalten. Ich glaube, das muss den Leuten klar gemacht werden.
Also Sie würden sagen, zumindest was die Bevölkerung angeht, wo es gerade nicht um die Arbeit geht oder das Unternehmen, da würden Sie sagen, Sie sind zuversichtlich und vertrauen darauf, dass bei guter Begründung und Erklärung seitens der politischen Verantwortlichen die Leute sich überwiegend diszipliniert daran halten. Das könnten wir also über einen längeren Zeitraum, würden Sie sagen, auch weiter so handhaben.
Wir machen einfach so weiter, wie es bis jetzt ist. Wir stellen die Tische 2 Meter auseinander und wir machen die Blumenläden auf. Ich habe jetzt keine Idee für die Friseure, wie da die Ansteckungskette ist. Aber einfach, dass es da ein Konzept gibt, wie gehen wir miteinander um? Weil man muss ja davon ausgehen, dass das ganze Jahr noch geht. Und dann muss man eben die Verhaltensregeln entsprechend einführen. Und ich denke, wie das in den Familien ist und so, das spielt sich ein. Da bin ich überhaupt nicht in Sorge. Nur man darf eben von seitens der Offiziellen und Verantwortlichen nicht verunsichern. Da muss es ganz klare Linien geben.
Und das haben Sie schon das Gefühl, dass das im einen oder anderen Fall passiert?
Im Baumarkt eben, wo ich war, das war vorbildlich.
Nein, ich meine jetzt die Verunsicherung, von der Sie sprechen, von Seiten der Politik.
Jeder trägt nach Belieben seine Maske, die ist nicht richtig aufgesetzt, dann hat sie ja keine Bedeutung. Ich brauche das ja nicht zur Zierde, das soll ja auch eine Funktion haben. Und so einfach erinnern, halt doch bitte Abstand, nicht, dass man sich irgendwo durchquält und zu dicht an den anderen rankommt. Dass zum einen Kontrollpersonen da sind, die das überwachen, dass man das einhält und zum anderen, dass die Regeln dieser Katalog ganz klar vorgegeben ist. Ich glaube, das funktioniert.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Uwe Herzig aus Hannover. Bevor wir zum nächsten Anrufer gehen, eine Mail dazu von Inga Glück, die uns schreibt, erstens Millionen von sicheren Atemmasken herstellen mit Augenschutz und an der Seite zu. Zweitens Masken tragen per Gesetz verordnen, bei Nichtbeachtung Geldstrafen. Drittens alle zurück zur Arbeit, in Klammern mit Masken. Frage in die Runde, ist das ein gangbarer Weg?
Ja, also hier ist Theo Gerst, vielleicht kann ich mal anfangen, ohne jetzt, mich jetzt vordringen zu wollen, aber wir sehen uns ja schlecht und haben keinen Blickkontakt, deshalb können wir uns schlecht abstimmen. Ich kann Herrn Herzig sehr gut verstehen aus wirtschaftlicher Sicht, dass er sagt, wenn wir die Regeln einhalten, dann klappt es. Und auch was Frau Glück sagt, Masken herstellen und dann wieder zurück zur Arbeit, ist im Prinzip auch richtig gedacht. Wir werden aber... Es ist aber so ein typisches Denken, würde ich sagen. Und ich frage mich, ob man wirklich wieder in diese Vor-Corona-Welt so einfach zurückkommt, indem man sich einfach eine Maske überstülpt. Diese Corona-Krise macht ja mit den Menschen was, auch mit den Wirtschaftsakteuren, sage ich jetzt mal ganz neutral. Das heißt, sie macht etwas mit den Beschäftigten, die Angst haben um ihre Jobs. Sie macht etwas mit den Unternehmern und Unternehmerinnen, die Betriebe aufrechterhalten müssen. Und sie macht was mit uns als Bürgern, als Verbrauchern. Werden wir vorsichtiger? Halten wir unser Geld zusammen? Und ähnliche Dinge spielen ja auch eine Rolle. Genauso wie bei Unternehmern überlegt wird, investiere ich noch oder halte auch ich erstmal mein Geld zusammen, wenn ich jetzt sehe, dass ich überhaupt nicht richtig klar sehen kann, was in den nächsten 3-4 Monaten passiert mit meinen Umsätzen, mit meinen Gewinnen und wo bleibt mein Eigenkapital und helfen mir vielleicht die Banken oder hilft mir vielleicht der Staat nochmal unter die Arme. Das sind alles so viele Unsicherheiten, die auf die Stimmung niederschlagen. Und das ist mein Punkt, den ich hier gerne anbringen möchte. Ich wünsche natürlich, dass die beiden Hörer, die sich gerade gemeldet haben, Recht behalten und sagen, ja, da müssen wir jetzt durch. Aber es gibt eine psychologische Stimmung, die im Moment in Corona-Zeiten noch etwas dagegen stimmt. Und da müssen wir im Grunde auch ansetzen, denn diese ganze Wirtschaftsnummer, um es mal so auszudrücken, ist mindestens zur Hälfte auch Psychologie, ist Angst, ist Sorge. Und die müssen wir vertreiben. Und das geht nur, indem wir das Virus in den Griff bekommen.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung aus München. Ich möchte vorher aber noch eine weitere Mail vorlesen von Rita Kort. Sie schreibt, und sie passt ein bisschen unseren Stand der Diskussion gerade, für viel wichtiger halte ich eine Diskussion in Richtung, was können wir tun, um so lange wie möglich die Belastungen dieses Ausnahmezustandes durchzuhalten. Dann würde sich das Ende der notwendigen Maßnahmen quasi von selbst ergeben, schreibt uns Rita Kort. Jonas Schmidt, Schanasit, nochmal zurück auch zu dem Hörer, der uns gerade gesagt hat, also wir müssen uns quasi an den Ausnahmezustand zunächst einmal gewöhnen. Das kann auch diszipliniert funktionieren. Ist so viel jedenfalls richtig daran, dass wir alle noch über Wochen, über Monate darauf uns einstellen müssen, dass wir alle irgendwann Masken tragen werden, dass wir die Abstandsregeln konsequent einhalten müssen und dass das mit den Versammlungen zu mehreren Leuten noch eine ganze Weile nichts wird?
Sicherlich. Also vom Normalzustand sind wir noch weit entfernt. Das ist ganz klar. Und keiner kann jetzt vorhersagen, wann wir wieder quasi auf den Stand vor der Coronavirus-Pandemie zurückkommen werden. Das ist ganz, ganz schwer. Man muss auch nochmal deutlich sagen, dass man davor warnen muss, dass Masken werden nicht das Allheilmittel sein. Das ist ein wichtiger Aspekt, der sehr hilfreich ist, gerade eben auch im medizinischen Bereich, wo wir eben Sorge tragen müssen, dass dort auch diese Masken verfügbar sind in den Pflegeheimen. Wir haben einen großen Mangel. Insofern ist eben eine allgemeine Maskenpflicht, wie von der einen Zuhörerin auch vorgeschlagen, gesetzlich sehr, sehr kritisch zu sehen. Es spricht nichts gegen eine freiwillige Verwendung von Masken, aber jedem muss auch klar sein, wenn diese Masken nicht richtig benutzt werden, dann bringen sie nichts und sie können sogar auch eher eine Gefahr darstellen, weil sie natürlich zum einen eine falsche Sicherheit dann vorgeben, wenn man sie benutzt und wenn man sie eben nicht richtig benutzt. Und gerade wenn Sie jetzt durch die großen Städte gehen, Berlin und Hamburg, sehen Sie, die Mehrheit benutzt diese Masken eben nicht richtig. Es wird sich ins Gesicht gefasst, die Maske wird sozusagen zum Teil über die Nase gezogen, es wird an der Maske gespielt. Sie sehen, das ist eben nicht trivial. Und ich glaube, darum ist es auch genau die richtige Entscheidung, die Politik getroffen hat. Es geht gar nicht so sehr um die Verfügbarkeit. Das ist natürlich ein Problem, was behoben werden muss. Es müssen genügend Masken vorhanden sein. Aber es ist eben wirklich nicht trivial, diese Masken richtig zu verwenden. Und das fällt selbst dem medizinischen Personal nicht immer einfach. Da ist wirklich Training notwendig und eben auch eine gewisse Genauigkeit. Und ich glaube, das kann man von einem verpflichtend sozusagen für die Mehrzahl der Bevölkerung eben nicht durchsetzen und auch nicht verlangen. Also es werden dann mehr die Masken falsch benutzt, als sie denn eben wirklich sinnvoll und richtig benutzt werden. Und darum ist es eben wichtig, die Masken dann erstmal jetzt natürlich in den kritischen Bereichen einzusetzen, dort, wo es eben zu Menschenansammlungen kommt, wo man das nicht verhindern kann. Wir haben ja eine sehr wirksame Kontaktsperre, das zeigen ja die Zahlen. Und insofern denke ich, sollte man jetzt hier diese verschiedenen Maßnahmen auch nicht kombinieren. Man muss schauen, in welchem Maß man entsprechende sozusagen Maßgaben denn lockert und kann dann gezielt natürlich für diese Bereiche diese Masken dann auch einsetzen und wenn sie dann eben auch zur Verfügung stehen natürlich. Das ist ja der zweite Punkt, der noch zu klären ist.
Darf ich da noch kurz einhaken?
Ja, bitte.
Ich meine, wir haben ja heute schon zig Millionen von Menschen, die eben nicht zu Hause bleiben können, sondern die jeden Tag weiter ihrem Beruf nachgehen müssen, um unsere Gesellschaft am Laufen zu halten. Und darunter sind viele kontaktintensive Berufe, ja, Pflegekräfte in den Altenheimen, Kassiererinnen im Supermarkt, Polizisten, Taxifahrer gehören auch dazu, Erzieherinnen in den Kindergärten, die noch geöffnet haben oder die hoffentlich bald wieder geöffnet werden. Und ich glaube, dass für dieses Personal es doch eine Fürsorgepflicht gibt, sie mit effektiven Schutzmasken auszustatten, um das Infektionsrisiko für sie und für andere zu begrenzen. Das gehört für mich zu einem Gesamtpaket dazu, mit der Ausweitung von präventiven Tests auch auf Antikörper. Also wer ist tatsächlich schon gesund und kann risikolos wieder in das öffentliche und in das berufliche Leben zurückkehren. Ich glaube, dass man braucht eine solche kombinierte Strategie, ein Maßnahmenpaket, um wieder Zuversicht und Vertrauen zu stiften und die Risiken zu begrenzen, dass wir einen Rebound-Effekt bekommen, also eine zweite, noch heftigere Welle des Virus.
Aus München erreicht uns heute Morgen Christoph Rode, der jetzt in der Leitung ist. Herr Rode, danke für Ihre Geduld und jetzt können Sie sagen, was immer Sie sagen möchten.
Kein Problem. Guten Morgen. Es war hinreichend qualitativ, dass es spannend war, zuzuhören. Und ich möchte in einen Punkt auch nochmal bekräftigen, diese artifizielle Trennung von Normalzustand und Ausnahmezustand ist, glaube ich, das, was es der Politik schwer macht. Und es wird, glaube ich, auch nicht mehr diesen Ex-ante-Zustand vorher geben in dieser Weise. Und da möchte ich Beispiele nennen, die mir eine befreundete Dame aus Taiwan erzählt hat. Nämlich Taiwan war nicht nur gebeutelt 2012 durch SARS, sondern auch durch eine Krise 2015, eine MERS-Pandemie. Und sie sind ohnehin, genau wie Südkorea auch, die beiden Staaten, die da vorbildlich kämpfen, sind in einem sicherheitskritischen geopolitischen Umfeld. Und die Mentalität in der Bevölkerung ist so, dass nicht da paradiesischer Zustand ist und dann ist Krieg und Ausnahme, sondern es ist da zu einem sozialen Lernen gekommen, dass präventive Gesundheitsmaßnahmen und die Vorhaltung von Schutzmasken, aber auch sowas wie Handy-Tracking, wo wir gleich Totalitarismus, Gestapo oder Stasi wittern, das ist mehr so in die Normalität eingegangen, dieses, was man auch in der Wissenschaft erweiterter Sicherheitsbegriff nennt. Und da kann ich auch nur für plädieren, die Politiker sollten didaktisch zeigen, dass wir mehr bereit sein müssen. Das ist also wirklich ohne Sicherheit, Bevorratung nicht geht oder dass man bestimmte Verhaltensweisen, die sehr exzessiv waren, vielleicht so nicht mehr durchzuhalten sind, weil eben die vernetzte Welt auch eine verletzlichere Welt geworden ist. Also das wäre mein Punkt, dass die Politiker sagen, dass jetzt von 100 auf 0 und wieder auf 100, das wird es nicht mehr geben, sondern unsere Welt ist von immer mehr Risiken. Wie gesagt, dass man das auch in den normalen Alltag integriert, anstatt mit Karl Schmidt Ausnahmezustand oder Normalität. Das ist zu polarisierend. Das würde ich gerne.
Herr Rode, danke schön. Ich höre schon, Ralf Füchs würde gerne darauf eingehen. Herr Füchs, gern, dann haben wir einen weiteren Leitung aus Bonn, einen weiteren Hörer aus Bonn in der Leitung.
Ja, das ist ja auffällig, dass tatsächlich einige asiatische Länder Taiwan, Südkorea, auch Singapur sehr viel schneller reagiert haben und sehr viel effizienter als wir, weil sie diese Erfahrungen mit SARS noch gespeichert hatten im Gedächtnis und weil sie stärker als wir Krisenprävention betrieben haben. Ich glaube, wir haben uns mental zu sehr in einer Schönwetterwelt eingerichtet und haben nicht wirklich damit gerechnet, auf solche krisenhaften Einbrüche. Und Krisenprävention, das gehört zu den Kernaufgaben des Staates. Ich meine, die Bundesregierung, nach allem, was man weiß, hat ihren eigenen Pandemieplan von 2012 nicht wirklich ernst genommen. Und aus dieser Art von naiver Sicherheit sind wir jetzt sicher aufgewacht. Ja? Und ich glaube auch, dass wir nach dieser Krise sehr viel stärker Prävention, Krisenvorsorge werden betreiben müssen. Das betrifft vielleicht auch das Zurückholen der Produktion von krisenrelevanten Gütern nach Deutschland oder nach Europa. Da sind wir zu sehr von China abhängig geworden.
Und das auch, Frage an Jonas Schmidt, Shanazid, weil mit der Corona-Krise auch klar wird, was der Hörer angedeutet hat und was uns auch aus Mails erreicht heute Vormittag. Wir müssen uns für die Zukunft darauf einstellen, dass so etwas öfter passieren kann, so eine Pandemie eines neuartigen Virus, was rasend schnell um die Welt zieht.
Das ist sicherlich so und ich glaube, nach dieser Pandemie werden wir sehr, sehr, sehr viel gelernt haben, werden unsere Lehren daraus ziehen, werden uns natürlich besser aufstellen. Was ich aber nochmal sagen will, ist, wir gucken natürlich genau auf diese Länder, Singapur, Taiwan, Südkorea, aber ich habe immer davor gewarnt, diesen Rückschluss zu ziehen, warum machen wir nicht genau das, so wie diese Länder. Es gibt dort grundlegende Unterschiede, Singapur als Stadtstaat, Taiwan als kleine Insel. Kulturelle Unterschiede, gesellschaftliche Unterschiede von der Struktur der Städte ganz zu schweigen. Insofern ist es richtig, dort mal hinzuschauen, zu gucken, was sie machen. Aber es kann kein 1:1 geben. Deutschland ist im Herzen Europas eng vernetzt, ein großes Flächenland. Wir müssen für uns die besten Lösungen finden. Das ist ganz wichtig. Und bisher ist es uns gelungen. Das muss man auch noch mal sagen. Wenn wir in unsere Nachbarländer gucken, wenn wir nach Großbritannien schauen, wenn wir in die USA schauen, ist es Deutschland bisher sehr gut gelungen, mit den Maßnahmen, die mit Augenmaß getroffen wurden, keine Ausgangssperre zum Beispiel, keine Maskenpflicht flächendeckend allgemein. Das sind genau die Entscheidungen, die getroffen wurden und es sind die richtigen. Das muss man bis jetzt sagen. Wir müssen natürlich abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Weitere Entscheidungen werden dann getroffen werden. Aber wie gesagt, ich warne immer davor, immer auf andere Länder zu schauen und die Frage zu stellen, warum machen wir das nicht so wie die? Es gibt dort wichtige Unterschiede und das gilt es auf jeden Fall auch zu berücksichtigen.
Ein wichtiger Unterschied ist, dass die uns in der Digitalisierung weit voraus sind und deshalb auch sehr viel besser in der Lage waren, Infektionsketten zu erfassen und in Echtzeit alle relevanten Daten aufzubereiten. Und das ist natürlich für gezieltes Handeln enorm wichtig, dass man wirklich über präzise Informationen verfügt.
Wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung aus Bonn. Er ruft uns Herr Weiß ein. Schönen guten Tag, Herr Weiß.
Ja, schönen guten Tag, Dietmar Weiß aus Königswinter bei Bonn. Meine Erfahrungen basieren auch ein wenig aus Asien. Dort haben die Leute halt schon immer das Bewusstsein, dass sie eben auch ihre Mitmenschen schützen müssen, damit sie selber geschützt werden, möglicherweise aus jahrhundertealten Erfahrungen. Und ich glaube, wir können nur öffnen das normale Leben mehr, wenn wir uns sozusagen dem Virus so anpassen, dass wir es dem Virus eben schwer machen. Das haben wir im Moment dadurch erreicht, dass man eben sehr harte Regeln, sehr harten Stopp macht. Das können wir auf Dauer schlecht durchhalten. Und deswegen wird es sehr wichtig sein, bei der hohen Ansteckungsrate des Virus, dass eben jeder versucht, selber zu schauen, wie er diese Ansteckung möglichst bei anderen und bei sich selber verhindern kann. Und ich glaube, dieser Gedankenprozess, der braucht es, dass es jemanden gibt, der von der Bundesregierung autorisiert ist, mit einem medizinischen Hintergrund, jemand, der sehr gut kommunizieren kann, zielgruppengerecht kommunizieren kann, um eben einzelne Regeln oder sinnvolles Vorgehen mit den Leuten zu kommunizieren und vor allem auch zu üben. Weil dieses Verhalten, was wir ja brauchen gegen das Virus, ist ja eigentlich ein widernatürliches Verhalten. Leute, die eher so aus dem nördlichen kulturellen Hintergrund sind, haben es dann ein bisschen leichter tendenziell als Leute aus dem südlichen. Aber man muss es halt üben. Und wenn dieser und dann mit diesem Üben kann man auch einfordern, dass sich Leute nicht dran halten. Und ich glaube, wenn man diesen Prozess in Gang bringen würde, dann würde daraus auch eine Bewegung entstehen, die viel mehr möglich machen würde.
Das wäre sowas wie das Plädoyer für einen Corona-Beauftragten?
Ja, jemand vor allem, der das auch sehr gut kommunizieren kann. Aber im Prinzip jemand, der autorisiert ist, das zu machen, der natürlich in Kontakt steht mit diesen ganzen Virologen, mit auch Soziologen und sonstigen, die es dann aber schafft, eben gut zu kommunizieren und gut auch zu einer selbsttragenden Bewegung zu machen.
Herr Weiß, ich danke Ihnen für den Anruf aus Königswinter heute Morgen, heute Vormittag. Vielen Dank dafür. Ralf Füchs, ja, ist da noch Bedarf an besserer Kommunikation, wie Herr Weiß sagt, um sozusagen diesen Mentalitätswandel, diese Gewöhnung an einen neuen Normalzustand, der sich von dem alten Normalzustand erheblich unterscheiden wird, auf Monate hinaus, um dahin zu kommen?
Ich glaube weniger, dass es ein Problem mangelnder Kommunikation und Information ist. Da gibt es im Moment eher einen Overkill, so empfinde ich das jedenfalls subjektiv. Ich versuche mich schon etwas stärker abzuschirmen gegen dieses ständige Bombardement mit Corona-Nachrichten und mich auch mal wieder auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber was uns eben noch fehlt, ist tatsächlich eine Vorstellung, wie es weitergeht. Ja, im Moment ist es vielleicht tatsächlich zu früh. Wir müssen noch ein, zwei Wochen abwarten, wie die jetzigen Maßnahmen sich auswirken. Aber dann braucht es doch, glaube ich, eine klare Kommunikation zu den möglichen Szenarien, wie wir schrittweise aus dieser Krise herausfinden. Und dafür braucht es auch sehr klare und transparente Kriterien, um wieder Vertrauen zu stiften, dass wir das Risiko eingehen können einer schrittweisen Normalisierung.
Und Theo Geers in Berlin, in unserem Hauptstadtstudio, mal unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt betrachtet. Wie könnte eine schrittweise Normalisierung aussehen mit Blick auf das Problem, dass wir die Wirtschaft nicht gänzlich zugrunde richten oder jedenfalls einige Branchen?
Ja, wie könnte diese Normalisierung aussehen? Ich glaube, sie muss sich entlanghangeln an den gesundheitspolitischen Notwendigkeiten, die Herr Schmidt-Chanasit auch schon angesprochen hat. Das heißt, im Moment ist nach wie vor oberste Priorität, Gesundheitssystem nicht überfordern oder auf jeden Fall alles zu tun, um eine Überforderung zu vermeiden. So, wenn ich absehen kann, dass ich eine Abflachung der Kurve habe, darauf laufen ja im Moment alle Maßnahmen hinaus. Wenn ich absehen kann, dass ich mit den Kapazitäten hinkomme, wobei ich auch mal hier an der Stelle kurz den Hinweis loswerden muss, dass möglicherweise auch Kapazitäten schrumpfen können. Ich selbst wohne in Potsdam und dort ist das städtische Klinikum seit einigen Tagen, was Neuaufnahmen betrifft, geschlossen, weil es eben mit dem Coronavirus, ich will nicht sagen, schwer belastet ist. So, da fehlen dann plötzlich diese Behandlungsplätze, die wir so dringend brauchen in einer Stadt. Auch das muss man berücksichtigen. Aber wenn wir das in den Griff bekommen haben, dann kann man natürlich über schrittweise Lockerungen reden. Dann muss man natürlich schauen, wo sind die geringsten Risiken für Ansteckungen. Es kam ja vorhin das Beispiel, dass man durchaus in Geschäfte gehen kann, wenn man die Abstandsregeln einhält, wenn man sich schützt, wenn man sich nicht über den Weg läuft, wenn man entsprechend auch, so kann man in den Baumarkt gehen, so kann man im Prinzip auch in einen Buchladen gehen oder in ein anderes Geschäft, das derzeit geschlossen haben muss. Das ist sicherlich machbar. Schwieriger wird es in anderen Bereichen, wo der Mensch-zu-Mensch-Kontakt direkter ist. Das ist alles das, was in den Bereich Dienstleistungen geht, Friseure, Ähnliches. Da wird es möglicherweise schwieriger bleiben, solange wir zum Beispiel keine vernünftigen Masken haben, die auch im Alltag gebraucht werden können. Wir müssen ja im Moment die knappen Masken, die da sind, erstmal ins Gesundheitswesen stecken. Das wären Maßnahmen, die ich mir vorstellen kann. Das heißt, ein stufenweises Hochfahren der Wirtschaft. Aber wo es mir eben auch ankommt, ist, wir brauchen auch Vertrauen der Konsumenten, wenn wir wieder zum Beispiel Autos produzieren wollen oder andere Güter, die etwas größere Anschaffungen darstellen, dann müssen die Leute Zutrauen haben, dass es wieder aufwärts geht. Und hier wird sicherlich der Staat auch die ein oder andere Konjunkturspritze machen müssen. Da kommen wir nicht drum herum.
Wie kommen wir aus dem Corona-Ausnahmezustand wieder heraus? Und zwar auf eine gute, auf eine verantwortungsvolle Weise. Das ist unser Thema noch bis 11.30 Uhr. Im Gespräch mit Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne und Jonas Schmidt-Schanasit, dem Virologen vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Außerdem in der Sendung Theo Gers, unser Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Und mit Herrn Mörstedt haben wir einen Hörer in der Leitung. Grüße Sie.
Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Mörstedt. Ich grüße die Runde.
Guten Tag.
Mein Anliegen war, dass ich denke, jetzt ist wirklich gerade ein guter Moment, halt eigentlich unser ganzes Wirtschaftssystem nochmal zu überdenken und ob unser rein marktbasiertes und marktgesteuertes Wirtschaftssystem, ob das überhaupt so funktionieren kann. Gerade in diesen Krisenmodusen, wie wir aktuell haben, zeigt sich, dass der Markt weitestgehend versagt und dass man überlegen sollte, ob man Wirtschaft nicht einfach wieder stärker staatlich lenken sollte.
Gute Anregung, Herr Mörstedt, vielen Dank dafür. Theo Gers, das ist ja etwas, was man nicht nur häufiger hört jetzt, sondern es gibt ja auch Vorschläge der Bundesregierung. Es gibt in diesem ganzen Maßnahmenpaket auch die Möglichkeit, zumindest zeitweise Unternehmen geradezu zu übernehmen, um sie zu retten. Es gibt hier Kritik an den fehlenden Vorbereitungen, auch der Kliniken, dass die zu marktwirtschaftlich organisiert seien, wirtschaftlich unter Druck, nur auf Profit ausgerichtet. Lohnt es sich in diese Richtung weiterzudenken?
Ja, ja und nein. Ich glaube, es lohnt sich nicht, das muss ich ganz klar sagen, weiterzudenken in die Richtung, dass wir die grundsätzliche Systemfrage stellen zwischen, ich sag mal jetzt, wie wir das vor dem Fall der Mauer hatten mit Kapitalismus und Sozialismus. Ich glaube, dass die Antwort ist gegeben. Die Frage stellt sich nicht mehr. Aber in der Tat mehr Einfluss auf Wirtschaftsleben, mehr staatlicher Einfluss, da wird es mit Sicherheit einige Änderungen nach der Corona-Krise geben müssen. Da wird der Staat auch hinter den Unternehmen her sein müssen, dass sich da bestimmte Dinge ändern. Ich denke zum Beispiel daran, dass wir hierzulande eine Mindestkapazität aufbauen müssen, was das Produzieren von Hilfsmitteln, von Atemschutzgeräten und Ähnlichem betrifft. All das, was wir im Moment aus dem Ausland importieren und wo wir auch aus Kostengründen das verlagert haben. Aber das Gleiche gilt für bestimmte Medikamente oder die Grundstoffe für diese Medikamente. Es muss hierzulande oder möglicherweise auch in Europa, kann man das möglicherweise auch andenken, auf europäischer Ebene, es muss hier eine nationale oder zumindest eine europäische Kapazität geben, dass wir nicht so blank dastehen, wie wir das im Moment in vielen Bereichen tun und wo wir dann wirklich von der Hand in den Mund leben und möglicherweise nur Vorräte haben, die noch ein, zwei Tage dauern und hoffen, dass bis dahin das nächste Flugzeug aus China gelandet ist. Das wird es mit Sicherheit geben. Also da würde ich Herrn Mörstedt zustimmen, was die grundsätzliche Systemfrage betrifft. Da würde ich sagen, diese Antwort ist gegeben.
Darf ich dazu noch was sagen?
Unbedingt, Herr Füchs.
Zunächst zu der These, wir würden in einem rein marktwirtschaftlich getriebenen Wirtschaftssystem leben. Wir haben eine Staatsquote von annähernd 40% und wir haben sehr engmaschige Regulierungen für Unternehmen und für Märkte. Insofern leben wir heute schon in einem kombinierten, sagen, Wirtschaftssystem mit einem sehr starken staatlichen Einfluss. Und ich halte diese ständige Entgegensetzung von Markt und Staat doch für öde und für nicht zielführend. Weil der Staat schafft keinen Wohlstand. Das müssen Unternehmen tun. Der Staat schafft auch keine Innovationen, die wir dringend brauchen. Auch übrigens, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Dafür brauchen wir wirksame Medikamente, dafür brauchen wir Impfstoffe. Und das geht nur in Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen, in denen etwa 80% der Forschung stattfindet. Aber Unternehmen gewährleisten eben auch keine öffentlichen Güter wie Gesundheit oder wie Umweltschutz. Dafür ist der Staat notwendig. Und das ist sicher auch eine Lehre aus dieser Krise, dass wir starke öffentliche Institutionen brauchen, die in einer Krise handlungsfähig sind und dass wir mehr Krisenvorsorge werden künftig betreiben müssen. Wir leben in einer global verletzten, aber eben auch sehr verwundbaren Welt.
Herr Mürstedt, danke für Ihre Anregung. Trotzdem, auch wenn das hier auf kein sehr positives Echo gestoßen ist, danke für Ihren Anruf und Ihre Einschätzung. Ich wollte gerne zurückkommen zu der Frage, die wir kurz vor den Nachrichten so ein bisschen angetippt hatten, nämlich wie kann das aussehen, dass man Schritt für Schritt Lockerungen durchführt, wenn wir auch nicht zurückkehren werden zu einem Normalzustand. Bärbel Krumme schreibt uns in einer Mail, Betriebe, die Ein-Mann-Betriebe sind oder Ein-Frau-Betriebe, ergänze ich mal, wo Kunden einzeln bedient werden können, wie in meiner kleinen Buchhandlung, könnten vielleicht als erstes wieder anfangen. Sie sind in großer Not, und andere Mails betreffen etwa die Frage, wie das mit den Schulen laufen kann. Christina Volz schreibt uns, wie sollte eine möglichst sinnvolle Rückführung der Millionen Schülerinnen und Schüler erfolgen. Es ist gänzlich unvorstellbar, den Abstand von 2 Metern im Klassenzimmer zu erhalten. Und von A. Schneider erreicht uns die Frage, wenn nach Ostern die Schulen wieder eröffnet werden sollten, müssten dann nicht zuvor bei sämtlichen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern Tests auf das Virus durchgeführt werden, denn gerade in Schulen wird aufgrund der Dichte der Menschen unglaublich viel weitergereicht, in Anführungsstrichen. Wäre das nicht gerade die Orte, die man mit besonderer Vorsicht und Kontrolle wieder öffnen sollte? Vielleicht zunächst die Frage an den Mediziner in der Runde, Jonas Schmidt-Schanasit, was müssen wir da beachten?
Ja, dass es kein Patentrezept geben wird. Das sind ganz komplexe Fragestellungen, die wir hier sozusagen Detail für Detail durchsprechen müssen und letztendlich dann auch bewerten, welche Maßnahmen denn richtig sind. Das geschilderte Szenario mit den Buchläden zum Beispiel sehe ich absolut realistisch. Kein Risiko. Jemand sitzt alleine in einem Buchladen. Es kommt ein Gast. Sozusagen Abstandsregeln können eingehalten werden. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Schwieriger wird es immer dort, wo es eben zu Menschenansammlungen kommt. Das ist in der Schule der Fall, wo Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Da kann man natürlich oder könnte man natürlich auch an der Schule daran arbeiten, dass entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Und gerade bei den älteren Schülern, sozusagen, die das schon verstehen und auch die Maßnahmen umsetzen können, denke ich, ist das möglich. Bei den Jüngeren und auch in den Kitas ist das natürlich nicht durchsetzbar. Und da muss man dann überlegen, wie man eben genau letztendlich die Sicherheit natürlich der Bediensteten auch sicherstellt durch regelmäßige Testungen. Das wäre eine Möglichkeit, oder eben auch durch die sogenannten Antikörpertestungen. Das heißt, man würde die Erzieherin oder die Lehrerin letztendlich in den Dienst schicken, die Infektion schon durchgemacht haben, und die es eben noch nicht durchgemacht haben, entsprechend stärker schützen oder eben in anderen Bereichen einsetzen. Also da gibt es, denke ich, ganz, ganz viele Überlegungen, wie das dann im Detail erfolgen wird und soll. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Noch ist es nicht soweit. Wir müssen, wie gesagt, das abwarten und dann schrittweise vorgehen. Und vor allen Dingen muss man auch nochmal sagen, es wird natürlich nicht sozusagen eine breite Lockerung geben können, weil wir müssen dann erst wiederum 14 Tage abwarten und sehen, wie der Effekt dieser Lockerung ist. Weil was wir ja überhaupt nicht haben wollen, ist letztendlich, dass wir dann wieder Maßnahmen rückgängig machen müssen. Das wäre sehr, sehr schwer vermittelbar, und darum müssen wir da sehr behutsam vorgehen und letztendlich erstmal die Bereiche dann auch freigeben, die man sicher freigeben kann, ohne dass es zu dieser Überlastung des Gesundheitssystems kommen kann. Und das sind natürlich dann die Gruppen, die kein Risiko haben, schwer zu erkranken. Genau, also die Kinder und die Schüler.
Da rechnen Sie also auch sozusagen mit zunächst mal behutsamen, also vorsichtigen, also sehr zurückhaltenden Lockerungen, wenn überhaupt, und dann in kleinen Schritten jeweils genau überlegt. Welche Rolle spielen denn da Testmöglichkeiten und Informationen darüber, wie dann Infizierte nachverfolgt werden können? Also genau. Die Debatte um diese App, die ja in Deutschland jedenfalls auf Freiwilligkeit beruhen soll. Wie wichtig können solche technischen Möglichkeiten sein, um in der Situation dann wirklich die Kontakte nachvollziehen zu können?
Welchen Einfluss denn die App darauf haben wird, das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Wir müssen wirklich sehen, wie wirksam diese App ist. Dadurch, dass es ja auf freiwilliger Basis eben passiert, kann man das jetzt auch nicht 1:1 eben zum Beispiel mit Südkorea vergleichen. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das eben denn letztendlich auswirkt, auch auf die Nachverfolgung und die Testung, weil eins muss klar sein, die App macht nur Sinn, wenn sie eben sozusagen eng zusammen mit der Testung angewendet wird und letztendlich dann auch mit den Maßnahmen der örtlichen Gesundheitsbehörden, die ja dann diese Sachen auch eben durchsetzen müssen. Also das bleibt abzuwarten. Nochmal, es geht immer darum, sozusagen, wo es zu großen Menschenansammlungen kommen kann, kann, dass wir dort ganz besonders gut aufpassen. Wie gesagt, das Szenario mit dem Buchladen, das ist ja, wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr geringes Risiko. Dort kann man sicherlich wesentlich auch flexibler und offener diese Maßnahmen eben dann öffnen oder auch Waldarbeiter, die alleine arbeiten. Das ist ja alles überhaupt kein Risiko. Wir müssen dort besonders intensiv draufschauen mit Testungen, mit Antikörpertestungen, mit intensiver Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern, wo es eben unvermeidbar zu Menschenansammlungen kommt. Das ist ganz wichtig.
Aus Freiburg hat uns heute Vormittag Joachim Weiß angerufen, den ich jetzt in der Leitung begrüße. Schönen guten Tag, Herr Weiß.
Ja, guten Morgen. Ich grüße auch die Runde und die Hörerinnen.
Dankeschön. Was ist Ihr Punkt?
Ich habe einen Diskussionsbeitrag und ich möchte ein Szenario durchdenken, das einen Übergang schaffen kann von dem kompletten Shutdown zu einem normalen oder relativ normalen Position. Besteht aus zwei Punkten, meine Idee. Also die Alten über 65 oder 70, bin selber auch über 70, sollen ganz konsequent zu Hause bleiben. Und die werden dann umfassend versorgt, kriegen jede Woche eine Kiste mit Lebensmitteln und es gibt einen Sonderservice für die. Und die gehen nur zum Arzt, wenn es unbedingt notwendig ist. Die gehen da nicht hin, um ein Rezept abzuholen. Und wenn sie zum Arzt müssen, werden sie von einem Profiteam, vom ASB oder vom Deutschen Roten Kreuz oder so gefahren. Und das Ganze geht vielleicht, weiß nicht, einige Monate, 6 Monate oder so.
Okay, also strenge Isolierung der Älteren in unserer Bevölkerung, das war Punkt 1. Was ist Punkt 2?
Genau, und der Sinn davon ist, von Punkt 1, ist, die verstopfen dann nicht die Intensivpflege in den Kliniken und die Beatmungsgeräte, sondern das Ganze ist also zum Schutz der Risikopatienten, der Alten und zum Schutz der Volkswirtschaft. Und der zweite Punkt, denn die Jüngeren sollen unter Wahrung der Abstands- und Präventionsregeln, also Hände waschen, Husten und Niesen in die Armbeuge oder Maske tragen, ganz normal arbeiten gehen.
Okay. Herr Weiß,
und wenn dann von denen, gerade noch eine Idee, wenn dann von denen jemand krank wird, ernsthaft erkrankt, steht für den die Intensivstation und die Beatmung frei.
Okay, danke für dieses Szenario, für diese Anregung. Ich fange jetzt mal mit Ralf Füchs an dieses Mal. Was halten Sie davon?
Dass man Risikogruppen, also Menschen mit Vorerkrankungen oder eben Senioren, zu denen ich ja statistisch inzwischen auch gehöre, auch wenn ich nicht im Ruhestand bin, besonders schützen muss und dass für die dieses nach Möglichkeit zu Hause bleiben und sich nicht in die soziale Gemengelage zu begeben, besonders gilt, das ist sicher richtig. Aber ich glaube, man wird keine absolute Trennung zwischen Leuten über 65 oder 70 und den jüngeren Generationen sagen, durchhalten können, sondern man braucht Regelungen, die auch für die Älteren wieder eine schrittweise Rückkehr ins gesellschaftliche Leben ermöglichen. Zum Beispiel die Möglichkeit, dass Großeltern ihre Enkel sehen können und umgekehrt.
Frage an Theo Geers aus wirtschaftlicher Sicht. Wäre das etwas, was in der Wirtschaft natürlich begrüßt würde, weil es heißt, die Jüngeren können endlich wieder arbeiten gehen. Wir isolieren und schützen damit vor allem die Risikogruppen und dann kann der Rest weitgehend zur Normalität zurück.
Ja, im Prinzip.
Stellt sich die Wirtschaft das so vor?
Im Prinzip hat Herr Weiß durchaus recht. Wir müssen wahrscheinlich zu so einer, ich bin auch nicht ganz der Meinung von Ralf Füchs in diesem Punkt. Ich glaube, wir müssen in der Tat zu einem strikten Schutz für unsere älteren Mitbürger kommen. Die müssen wir wirklich vor dem Virus schützen. Und das kann im Zweifel auch bedeuten, dass sie, ich will nicht sagen, das schlimme Wort weggesperrt benutzen hier, aber das kann bedeuten, dass sie wirklich in Einrichtungen bleiben müssen, wo sie sind. Und sie müssen sich dann auch möglicherweise zurückhalten. Aber es geschieht zu ihrem eigenen Schutz. Ich meine, das müssen diese Leute im Prinzip auch erstmal einsehen, hätte ich fast gesagt.
Herr Gerz, darf ich da mal einen Zwischenruf machen?
Ja, gerne.
Ich glaube, also wenn wir tatsächlich über besonderen Schutz für die Älteren sprechen, dann müssen wir über die Situation in den Pflegeheimen reden. Da bahnt sich nach allem, was man aus den Nachrichten mitbekommt, doch eine Katastrophe an. Die müssen besonders geschützt werden. Die Menschen, die in diesen Heimen sich befinden, das heißt viele Personen aus Risikogruppen auf einem Ort, ja, ohne die entsprechenden Schutzausrüstungen, sowohl für das Pflegepersonal wie für die alten Menschen selber, das halte ich für eine der großen, brisanten Krisenherde, um die wir uns intensiver kümmern müssen.
Ja, und Jonas Schmidt, da stimme ich durchaus zu. Ja. Der Punkt ist nur, Herr Schmidt schon da sieht, was machen wir mit den älteren Mitbürgern, die sich rüstig fühlen, so wie ich auch Herrn Weiß gerade aus Freiburg verstanden habe.
Ich bleibe nach Möglichkeit
oder Herrn Fuchs,
natürlich, ne? Auch zu Hause. Ziemlich so, konsequent sogar.
Natürlich.
Mache Homeoffice und kommuniziere über digitale Medien mit meiner Mitwelt.
So wie jetzt gerade.
So wie jetzt.
Ja.
So wie jetzt.
Also an der Diskussion sieht man ja schon, dass letztendlich das wirklich nicht trivial ist. Es ist sehr, sehr komplex und eine strikte Trennung zwischen Risikopatienten, älteren Patienten und Jüngeren, gerade wenn wir letztendlich der Infektion in der nicht vulnerablen Bevölkerung freien Lauf lassen würden, ist unheimlich schwer. Wir hatten ja trotzdem sehr, sehr, sehr viele Infektionen, die nicht unbedingt schwer oder kritisch sind, aber auch nicht einfach. Also da sind auch Lungenentzündungen dabei und es würde auch zu einer deutlichen Belastung, sogar zu einer Überbelastung des Gesundheitssystems kommen. Also selbst in der erstmal nicht vulnerablen Population kann man nur schrittweise vorgehen und nicht sozusagen von heute auf morgen dem Virus freien Lauf lassen. Das wäre nicht handelbar durch kein Gesundheitssystem der Welt. Insofern ist es das, was jetzt schon gemacht wird, vollkommen richtig. Also wir schützen ja sozusagen, was jetzt die soziale Distanz und ich benutze mal dieses schlimme Wort, das Wegschließen, das wird ja schon sehr stark gemacht und da kommen wir nicht mehr weiter. Wir müssen sozusagen gerade in den alten Pflegeheimen quasi täglich testen, Mitarbeiter, Ältere und dort dann auch mit den Gesundheitsämtern vor Ort sofort eingreifen, sobald dort ein Fall auftaucht, weil das Kritische ist ja, Virus verbreitet sich ja still. Das ist ja das Gemeine an dem Virus. Und wir kriegen dann wahrscheinlich erst mit, wenn sich schon 20-30% der Pflegeschaft und der Älteren infiziert haben, wenn dann ein schwerer Fall auftritt, dass das Virus in dem Heim schon grassiert. Das ist das Problem. Darum hilft uns dort jetzt nur noch mal eine Intensivierung der Testung, sowohl natürlich Direktnachweis, PCR, als auch Antikörper, weil wir dann natürlich das Pflegepersonal auch gezielter noch einsetzen können. Also das ist jetzt, was man noch mehr machen kann. Ich glaube, jetzt noch länger und stärker isolieren hat auch medizinische Nebenwirkungen. Das muss man ganz klar sagen, muss man im Blick haben. Insofern müssen wir eher auf Testseite noch besser werden und uns verstärken.
Insofern haben wir einen gewissen Konsens, denke ich, in der Runde, dass es um sowas wie Smart Distancing dann gehen wird in der Zukunft, abgestimmt nach Branchen, abgestimmt nach Regionen, abgestimmt je nach Situation und wie viele Menschen jeweils zusammenkommen und dass natürlich dort, wo besondere Gefahren sind, auch besonders viel Schutzmaßnahmen, Schutzmöglichkeiten, Masken und so weiter, dass professionelle Masken gebracht werden müssen. Ich will die letzten 7 Minuten, die uns noch bleiben in dieser Sendung, nochmal nutzen, um über die Ungewissheiten der allernächsten Zukunft noch weiter nach vorauszuschauen. Denn uns erreicht beispielsweise ja auch die Mail von Rainer Pesch, der schreibt, wir sehen gerade, wie viele Steuergelder in die Wirtschaft gepumpt werden, um die Folgen der Krise abzufedern. Was ich vermisse, ist eine Diskussion darüber, wie denn die Wirtschaft nach der Corona-Krise aussehen soll. Wollen wir wirklich einfach so weitermachen wie bisher? Und auch Peter Krisch schreibt uns, für mich ist das Wichtigste beim Neustart, dass er in eine andere Richtung erfolgt. Bitte kein weiter so wie bisher. Und einer dritten Mail möchte ich noch erwähnen, wird explizit auch auf den Klimaschutz, den Klimawandel hingewiesen. Bald bietet sich ein nahezu nahtloser Übergang, um den Klimawandel zum Positiven voranzutreiben. Das nur als ein Stichwort der vielen Herausforderungen. Ralf Füchs, ich stelle mir vor, Sie haben sich schon Gedanken darüber gemacht. Wie kann man langfristig aus der Krise hinauskommen, ohne dabei wichtige andere Themen, die wir viel diskutiert haben im letzten Jahr, zum Beispiel den Klimawandel, ganz aus dem Blick zu verlieren?
Also kurzfristig geht es vor allem darum, dass wir Liquidität in die Wirtschaft pumpen, um den Zusammenbruch von Unternehmen zu verhindern und eine ganze Kette von Pleiten, die vor allem den Mittelstand in den Abgrund reißt. Das sind Hilfen. Dazu gehört auch übrigens das Kurzarbeitergeld, ganz wichtig, damit Menschen so lange wie möglich in den Betrieben gehalten werden können, nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Und diese kurzfristigen Finanzierungshilfen, die kann man nicht an strukturelle Auflagen binden. Aber wenn es im nächsten Schritt dann darum geht, die Erholung der Wirtschaft zu befördern, dann sollte sie tatsächlich an einen ökologischen Strukturwandel ausgerichtet werden. Also das, was inzwischen in Europa unter Green Deal verstanden wird, Investitions- und Infrastrukturprogramme zum Ausbau erneuerbarer Energien, zur Beschleunigung des Übergangs auf Elektromobilität, Projekte, die den Ersatz von Öl und Gas durch Wasserstoff vorantreiben. Also dann sollten wir tatsächlich versuchen, die Steuergelder, die wir nicht zweimal ausgeben können, möglichst zielgerichtet auf eine zukunftsfähige Wirtschaft auszurichten.
Ist das realistisch, Theo Geers? Reiche ich mal an Sie die Frage weiter. Oder ist der Reflex nicht doch sehr naheliegend, wenn man sich beispielsweise die Automobilindustrie anschaut, die jetzt schon sagt, also diese ganzen Umweltauflagen, bitte geht da mal auf die Bremse, verschiebt die zeitlich oder lasst sie gleich ganz fallen, weil wir haben jetzt wirklich genug andere Sorgen.
Ja, das wird eine spannende Frage, wenn wir in die Phase kommen, dass wir sagen, wir haben möglicherweise das Schlimmste hinter uns und jetzt geht es darum, wieder irgendwie die Konjunktur und die Wirtschaft ans Laufen zu bringen. Dann wird das zum Beispiel eine spannende Frage, ob man wieder, ich sag mal, einfach nur so eine Abwrackprämie oder was auch immer oder Kaufprämie für neue Autos einführen kann. Nur als Beispiel jetzt, ich will da jetzt nichts vorgreifen, aber wir haben es ja während der Finanzkrise gesehen, das hat der Autoindustrie spürbar wieder auf die Beine geholfen. Oder ob man sagt, nee, also jetzt einfach nur 5.000 Euro oder x Euro für einen Verbrenner zu geben, das machen wir so nicht, sondern das kombinieren wir jetzt gezielt damit, dass die Leute dann sagen, nee, dann gehe ich auch weg vom Verbrenner und lege mir zum Beispiel ein Auto mit Elektroantrieb zu und lege da noch was drauf. Also das kann man sicherlich ein bisschen steuern. Die Frage ist, ob die Autoindustrie dann so schnell hinterher käme mit dem Produzieren. Aber auch das ließe sich sicherlich klären. Aber in der Tat, Ralf Füchs hat recht, wir dürfen diese Ziele auf keinen Fall aus den Augen verlieren und wir müssen auch beim Wiederanfahren der Wirtschaft daran denken, dass wir möglicherweise nicht nur bestimmte Produktionen wieder zurückholen und manches auf dem Gebiet anders machen. Darüber haben wir ja schon gesprochen in der Sendung, sondern dass wir auch den Blick nach vorne nicht ganz ausblenden, sondern wirklich an Klima denken, an Umweltschutz und ähnliche Dinge. Das wird uns sonst nämlich wieder vor die Füße fallen.
Und das gilt auch, Theo Geers, diese Nachfrage noch für alles, was über Deutschland hinaus passiert, nämlich im Europäischen Verbund, also in Brüssel, also dort, wo die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als großes Projekt ihrer Amtszeit den New Green Deal aufgelegt hat und wo man jetzt schon hört, na ja, also da wird sie natürlich große Abstriche machen können, weil die Belastungen, die auf die nationalen Haushalte jetzt über Jahre und Jahre hinzukommen, die werden gar nichts anderes möglich machen, als dass man da kürzer tritt.
Herr Baumweg, wir können es kurz machen. Ich glaube, wir werden nach Corona nicht so weiter wirtschaften können wie vor Corona. Das ist ganz einfach oder ganz klar. Und zu diesem nicht mehr weiter wirtschaften können wie vorher gehört dann auch, dass wir bestimmten anderen Dingen, die Ralf Füchs gerade angesprochen hat, und da bin ich voll mit ihm einer Meinung, die gehören dann auch wieder auf die Tagesordnung, dass wir die berücksichtigen und zwar verschärft.
Dankeschön, Theo Geers, Wirtschaftskorrespondent in unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank auch an Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne für die Zeit und die Einsichten heute Vormittag. Danke nicht zuletzt an Jonas Schmidt-Schanasit, den Virologen vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Vielen Dank für Ihre Expertise an diesem Vormittag. Danke für die Anrufe auch, die uns erreicht haben. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gelernt. Für mich gilt das jedenfalls. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bis bald.